ARD.
Hallo, gleich geht's los mit Streifenfragen, aber erstmal noch kurz ein kleiner Hinweis. Uwe, treffen wir nochmal live auf der Bühne beim SWR Podcast Festival. Ich sag ganz bewusst wir, ihr könnt mit dabei sein. Am 10. April, 20 Uhr in Mannheim in der Alten Feuerwache. Tickets gibt es jetzt noch unter swr.de/podcastfestival.
Ich habe dann für mich ein Verfahren entwickelt, dass man die Person später dargestellt sieht, wie als wäre sie im Schlaf porträtiert worden. Also ich lasse einfach die Einflüsse des Todes, Eintritts weg. Einblutungen, Verletzungen, Schwellungen, Verfärbungen, Verzerrungen. Und stell die Person möglichst lebensnah dar. Das hat mir irgendwann mal die eine Kollegin gesagt, wir geben den unbekannten Toten den ersten Schritt ihrer Identität wieder, indem sie eine Nummer bekommen, wieder zurückgeführt werden in jemanden, den man identifizieren kann. Du gibst ihnen auch ein Stück weit die Würde zurück durch diese Darstellung. Und gehe mit meiner Familie wandern steig aus dem Auto, guck in eine schlammige Pfütze rein und sehe sofort das Gesicht eines Toten vor mir. Augenblicklich.
Eine Katastrophe, hunderte Vermisste, viele Tote und ein Phantombildzeichner aus dem LKA in Mainz, der eine ganz neue Aufgabe bekommt. Statt Täter zeichnet er Verstorbene. Und währenddessen merkt er, dass ihn das komplett an seine Grenzen bringt. Das ist eine Geschichte über einen außergewöhnlichen Einsatz im Ahrtal und die Folgen.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Jost Schmidt und in dieser Folge erzählt uns Kriminalhauptkommissar Uwe, was er bei der Flutkatastrophe im Ahrtal erlebt hat. Ihr kennt Uwe schon aus einer früheren Folge, aus Folge 3, in der er uns ja seine Arbeit als Phantombildzeichen erklärt hat. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört sie euch gerne an, um zu verstehen, wie Uwes Arbeit normalerweise aussieht. Weil das, was jetzt kommt, das ist nicht normal. Seine Aufgabe im Juli 2021 im Ahrtal war eine andere als sonst. Er zeichnet Verstorbene, um Angehörigen die Identifizierung zu erleichtern. Das ist auch eine Geschichte über eine Seite der Polizeiarbeit, die wir sehr selten sehen. Kleine Info vorab, ich glaube, das ist sehr wichtig, über das zu reden, worüber wir hier heute reden, das auch ein Stück weit zu dokumentieren. Es ist aber teilweise heftig. Der 14. Juli 2021, das kann man kaum in Worte fassen, was dieser Tag für die Menschen im Ahrtal bedeutet. Danach ist alles anders. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Morgen noch vor extremem Unwetter mit Dauerregen und Starkregen, das dann auch tatsächlich kommt. Die A, ein Nebenfluss vom Rhein, steigt innerhalb von wenigen Stunden extrem. Um 20.45 Uhr zeigt der Pegel in Altenahr im Landkreis Ahrweiler 5,75 Meter. Ein normaler Pegelstand, der liegt bei unter einem Meter. Ich kenne den Fluss, ich habe auch Kollegen, die kommen da aus der Gegend, aus der Region. Das kennt man da als sehr beschaulich, als malerisch, mit eben diesem kleinen Flüsschen da. Aber an diesem Tag bricht die Messstation zusammen. Die A ist eine große Gefahr geworden und schiebt sich durch das Tal. Häuser werden überschwemmt, Menschen versuchen sich zu retten, es gibt viele Vermisste in den nächsten Tagen und Menschen sterben. In dieses Katastrophengebiet im Norden von Rheinland-Pfalz fährt Uwe aus Mainz, der ein erfahrener Phantombildzeichner ist.
Es wurde abgefragt, wer kennt sich mit Identifizierung von Toten aus. Habe mich dann auch gemeldet, bin dann auch auf eine Liste gekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon ein Verfahren entwickelt hatte für uns hier in Rheinland-Pfalz, um dem der Situation begegnen zu können, dass jemand aufgefunden wird, leblos, dessen Identität man noch nicht feststellen kann.
Es gibt dann eine Einsatzbesprechung beim LKA. Was hast du da für Infos bekommen?
Wir wurden zusammengetrommelt und erwarteten die Ansprache von einem Einsatzleiter. Und die war bemerkenswert, sehr direkt, denn sie hinterließ uns mit der unglaublichen Zahl von schon 30 geborgenen Toten. Tendenz steigend und auf 500 vermissten Personen. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, das gibt's da nicht, das kann wahr sein. Ja, da erst wurde mir klar, wie massiv diese Katastrophe gewirkt hatte, wie groß die war. Und man war einfach zunächst mal völlig erschüttert von der Dimension. Und in dem Moment fing das bei mir an zu rattern. Okay, boah, was kannst du machen? Wie kannst du das, was du kannst, da reinbringen? Ich wusste, du kannst das, Uwe, du kannst zeichnen. Du musst schnell sein, du musst das abkürzen, du musst die ganze Methode vereinfachen. Anhand der Zahl dachte ich, so in einer halben Stunde muss das Bild fertig sein.
Uwe soll also Leichen zeichnen, damit die Verwandten beim Identifizieren keine schlimmen Originalfotos sehen müssen, sondern eben seine Zeichnungen. Uwe, wie bereitest du dich auf sowas vor?
Ich habe im Prinzip mir auf der Hinfahrt eigentlich so richtig überlegt, wie ich das aufziehen würde vor Ort. Ich hatte ja noch keine Vorstellung von meinem genauen Einsatzort, habe aber wohlweislich alles an Ladegeräten, an Peripherie, an Akkus. Ich habe am Tag vorher schon Powerbanks geladen, weil ich wusste, okay, das wird wahrscheinlich in den Einsatz gehen. Das war einen Tag vorher schon klar, dass sich das abzeichnet hatte. Also Powerbanks bei mir vollgeladen. Ich konnte dann also quasi autark arbeiten, weil ich auch nicht wusste, was ich vor Ort vorfinde.
Mit welchen Gedanken bist du da unterwegs im Auto?
Na, also zunächst mal ist das ja alles losgelöst. Es war immer noch Sonnenschein, es war immer noch ganz normale Autobahnfahrt bis nach Koblenz.
Das ist ja so eine knappe Stunde.
Ja.
Mainz nach Koblenz.
Ja. Und ab Koblenz ist mir die längste Kolonne von Einsatzfahrzeugen begegnet, die man sich vorstellen kann. Die reichte von Koblenz bis ins Ahrtal hoch. Ein Feuerwehrauto nach dem anderen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Das war eine große Kolonne, die sich da wie so ein Lindwurm an dem Berg hoch schlängelte. Und da war mir das erste Mal bewusst, okay, das hier ist, das ist gerade richtig übel.
Hattest du denn zu dem Zeitpunkt dir schon so einen Plan zurechtgelegt, was du dann vor Ort wie machen willst?
Bis dahin hatte ich durchgerechnet, dass ich, wie gesagt, eine halbe Stunde brauchen werde pro Bild, dass ich das auch ganz anders machen muss wie bisher. Ich habe dann auf mobiles Tablet gezählt, was ich in meinem Repertoire habe, was mehrere Funktionen vereint. Das war aus einem anderen Grund heraus technisch perfekt eingerichtet, weil ich auch meine Phantombild-Datenbank darauf hatte und ich habe mir dann so zurechtgelegt, okay, pass auf, du musst von der toten Person mindestens 3 Aufnahmen machen. Von vorne, vom Halbprofil und von den Seiten, damit ich die Form der Nase zum Beispiel beurteilen konnte und so. Das war mir alles im Kopf schon klar.
Flugplatz Bad 9a Ahrweiler, oben auf dem Berg über der Stadt. Ein Flugzeughangar wird da umfunktioniert zur Leichensammelstelle. Uwe, du kommst da von der Autobahn auf diesen Flugplatz gefahren. Wie sieht das aus, als du da ankommst?
Man biegt relativ schnell ab zum Flugplatz hoch, ist also entkoppelt von der Stadt. Ich wusste, hier irgendwo muss es schrecklich aussehen, aber man hat es nicht gesehen. Ich glaube, das waren 15, 16 Hubschrauber, die da standen, Einsatzmittel überall, die Rettungsdienste in unglaublicher Anzahl, die Polizei überall vor Ort, sogar Bundespolizei und Bundeswehr war vor Ort. Wusste zunächst mal nur, dass es einen Hangarbereich, irgendeinen Bereich gibt, der ausgewiesen ist als Leichensammelstelle. Und musste ein bisschen suchen, habe mich dann an die Polizeikräfte gehalten, die ich so beobachtet habe und habe dann tatsächlich eine Werkstatt, kleine Werkstatthalle, wo man dann Flugzeugteile wartet oder Motoren aufbearbeitet, sowas. Gar nicht mal so groß und völlig überlaufen von Menschen. Und ich dachte, okay, ist das wirklich hier, bist du richtig? Ja, also das war so ein ganz einfacher Werkstattraum mit einem zerklüfteten Boden, der Risse hatte und verschmutzt war.
Das war dann dein Arbeitsplatz für die nächsten Tage?
Das war mein Arbeitsplatz, wobei ich dann nach kurzer Zeit schon festgestellt habe, das musst du variieren, du musst auch mal da raus, du kannst da nicht ständig drin sein. Und hatte so eine Art fahrbare Wartungsleiter draußen entdeckt. Das war so ein Aluminiumleiter mit Rollen und einer kleinen Plattform. Und die war draußen in der Sonne und da habe ich mich dann drauf gehockt und habe dann da gezeichnet. Ja, das ist so ein bisschen aus diesem Raum raus. Es war wirklich warm. Es war blauer Himmel, es war Sonne, es war eine fantastische Aussicht von da oben. Also man war so, hat das gar nicht begriffen. Und der Raum war einfach nur kalt. Also es war wirklich kalt in diesem Raum.
Also so ein kompletter Kontrast. Draußen ist es warm, die Sonne scheint und drinnen ist es kalt. Und Uwe ist in dem Raum auch nicht allein.
Meine erste Sorge war, oh, ich will hier bloß niemanden stören. Ich will hier eigentlich unsichtbar sein. Ich will hier niemandem zur Last fallen. Ja. Und da gab es zwei Tagesdienstkräfte, zwei Kolleginnen, die ganz tolle Arbeit da verrichtet haben, die auch mir sehr geholfen haben und direkt auch ein Verständnis hatten für meine Arbeit.
Solche Situationen wie die, denen Uwe da im Ahrtal ausgesetzt ist, die können, und das überrascht, denke ich, niemanden, für Menschen stark belastend sein. Dafür, ab wann es zu viel wird, gibt es Warnsignale, die sogar schon im Einsatz da sein können. Das hat uns Knut Latscher erklärt. Er ist Psychotherapeut, spezialisiert auf die Behandlung von Traumata bei Einsatzkräften und Professor an der Hochschule für Polizei in Baden-Württemberg.
Also die ersten Warnsignale im Einsatz könnten sein, dass vielleicht der ein oder andere etwas fahriger wird, unruhiger wird, auf und ab geht, möglicherweise auch in seiner Kommunikation nicht mehr so ist, wie man ihn möglicherweise kennt. Ja, von Seiten der Kollegen, könnte aber auch im schlimmsten Fall sein, dass jemand sich sofort auch zurückzieht. Das heißt, dass man auch sagt, warum redet er nicht mehr? Ja, und also Veränderungen zu erkennen bei Kollegen, die ich eben anders kenne und irgendwie ich für mich sage, irgendwas stimmt da gerade nicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir lernen müssen, das jetzt anzusprechen.
Über seine Erlebnisse und Erfahrungen zu sprechen, das wird auch für Uwe noch sehr wichtig werden. Aber erstmal macht er sich an seine Arbeit. Und jetzt ist es eigentlich ähnlich wie sonst auch. Uwe sitzt da an seinem Tablet und arbeitet. Deine Zeichenmethode ist es, die Verstorbenen schlafen zu zeichnen. Was heißt das?
Also ich lasse einfach die Einflüsse des Todes, Eintritts weg. Einblutungen, Verletzungen, Schwellungen, Verfärbungen, Verzerrungen und stell die Person möglichst lebensnah dar.
Wie lange hast du das jeden Tag gemacht?
Von morgens mit der Anfahrt, von morgens 6 bis abends 10:30, 11. Das waren die Arbeitstage, bis es dunkel wurde. Das war ja im Sommer.
Uwe sagt, mit der Zeit hat sich da bei ihm so eine Art Arbeitsflow entwickelt.
Auf der rechten Seite stapelten sich Leichensäcke, ja, und Einsatzmaterial, Aufkleber, alles wurde ausgeteilt an die Bergungskräfte von dort aus. Und die wurden geborgen, bekamen da, wenn die angebracht wurden, quasi zum ersten Mal wieder den Anfang einer Identität, indem man sie mit einer Nummer versah. Die bekamen so einen Anhänger mit einer Nummer dran, Metallanhänger mit einer Nummer dran. Und da war das der erste Schritt wieder, daraus ein Individuum zu machen. Alles, was ich machen muss, ist, die kommen, der Leichensack wird aufgemacht, man sieht das Gesicht, ja, eventuell muss das Gesicht gesäubert werden, weil sonst nicht erkennbar, weil die waren, es war halt überzogen mit Schlamm, ja, also es war wie eine Schicht, ne, und da musste man erstmal die Gesichter säubern und dann habe ich dann diese 3-4 Aufnahmen gemacht. Je nachdem. Und habe mich dann sofort an die Arbeit gemacht. Das Krasse war nur, dass nicht immer nur eine nach der anderen kam, sondern manchmal wurden auch 4, 5 auf einmal angeliefert. Und dann, du weißt genau, also wenn du dir eine halbe Stunde nimmst pro, das sind ja jetzt schon 3, 4 Stunden weg und es sind ja noch mehr gemeldet. Ne? Also es hat mich schon unter Druck gesetzt, zu sagen, okay, wie soll man das leisten? Und ich konnte dann also die Bilder tatsächlich unter den prekären, also den schwierigen Zuständen an ein Postfach schicken, von dem aus die Kollegen sich bedienen konnten, die die Fälle bearbeitet haben jeweils.
Wie ist es dir da gegangen vor Ort bei deiner Arbeit?
Aber ich habe dann auch ganz schnell festgestellt, boah, mein Einsatzraum ist sehr intensiv, weil man muss sich vorstellen, ich habe da zum Teil sehr konzentriert gearbeitet, habe dann wirklich versucht, die Personen brauchbar gut rauszuarbeiten, sodass man sie auch sicher wiedererkennen hätte zuordnen können. Und wird irgendwann an der Schulter so getippt, ja, hier, Uwe, und dreh mich rum, da liegen da 7 Leichensäcke. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass die angeliefert wurden.
Uwe hat während seiner Arbeit bei der Polizei schon viele Momente erlebt, die in dem Moment eine große Herausforderung sind. Aber warum sind manche Einsätze für manche belastend und für andere nicht? Experte Knut Latscher sagt, Einsatzkräfte kommen aus einem und demselben Einsatz anders raus. Und deswegen gibt es da auch nicht diesen einen Punkt, an dem man das festmachen kann, wann jemand oder wann ein Einsatz belastend ist.
Die Problematik ist, dass sehr, sehr viele Faktoren mit reinspielen, dass vielleicht ein Einsatz belastend wird oder auch dann möglicherweise irgendwelche psychischen Folgen nach sich zieht. Und also zum einen natürlich, wenn wir per se möglicherweise gestresst sind, aus welchen Gründen auch immer. Das kann auch die Uhrzeit sein, wo so ein Einsatz passiert, in der Nacht, im Nachtdienst. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen, wie viel ich überhaupt schon erlebt habe, dass das praktisch irgendwann zu viel wird.
Oft ist es so, die Beamten, die merken selbst gar nicht, dass der Einsatz, in dem sie gerade sind, zur Belastung wird.
Wenn ich einen Einsatz habe und bekomme einen Auftrag, dann bin ich ganz stark auf diesen Auftrag fixiert, das, was ich zu tun habe. Und nicht um das, was drumherum ist oder was mich höher belastet. Man versucht es auszublenden. Und wenn ich eine Struktur habe, weiß, was ich zu tun habe, dann hilft mir das natürlich in dieser Situation, falls ich viel drüber nachdenken müsste, was kommt da auf mich zu, was sehe ich möglicherweise und so weiter, dann kann es eben zu Problemen führen im Einsatz. Ich versuche so gut wie möglich diesen Einsatz praktisch abzuarbeiten und stelle wahrscheinlich gar nicht fest, in dieser Situation, wie aufgeregt, wie angespannt, wie gestresst ich möglicherweise bin, werden wahrscheinlich nur Außenstehende wahrnehmen und sehen.
Uwes Einsatz ist für ihn mit einer hohen Belastung verbunden, was natürlich gar nicht überraschend ist. Das gilt ja für so viele andere Helfer und Einsatzkräfte da in den Wochen im Ahrtal. Was Uwes Arbeit ausmacht, er hat sozusagen den Toten wieder ein bisschen Würde zurückgegeben, sagt er.
Das hat mir irgendwann mal die eine Kollegin gesagt, ein Aspekt, den ich überhaupt nicht im Blick hatte, weil es geht sehr unter. Die hat gesagt, ja, wir geben den unbekannten Toten den ersten Schritt ihrer Identität wieder, indem sie eine Nummer bekommen, wieder zurückgeführt werden in jemand, den man identifizieren kann. Und du gibst ihnen auch ein Stück weit die Würde zurück durch diese Darstellung. Es war tatsächlich furchtbar würdelos, einen Menschen so einem Sack zu sehen, aus der Situation heraus. Und dieser Aspekt hat mir später geholfen, damit klarzukommen und meine Arbeit in einem anderen Licht zu sehen.
Trotz anerkennender Worte merkt Uwe nach seinem Einsatz Stück für Stück, welche Last er da eigentlich mit sich herumträgt. Und schon im Einsatz im Ahrtal gibt es diese Momente, da merkt er, das wird schwierig sein, das zu verarbeiten. Da ist meine Grenze erreicht. Zum Beispiel, als er ein Kind zeichnen muss.
Wir hatten einen Seelsorger von der Bundespolizei bei uns, der sofort kam und hat dann musst du ja auch deine Arbeit machen. Ne? Und ja, wenn du selbst Vater bist, dann kannst du das nicht einfach so. Ne? Also das war dann schon ein Moment, wo wir auch gewürdigt haben, dass wir dann ganz junge Menschen liegen hatten, der keine Chance mehr hatte. Ja? Und den Moment haben wir zu einem besonderen gemacht. Das war auch gut so. Und da ist auch ein Gebet gesprochen worden. Und ich habe dann meine Fotos gemacht und bin einfach nur rausgegangen und habe dann tief durchgeatmet und gesagt, okay. Und habe für mich gedacht, so dieses Bild von dem Kind, das kannst du jetzt nicht machen. Ja, da lässt du dir jetzt Zeit, da sind auch andere, die kannst du vorziehen. Und dann kommt die Kollegin und sagt, Uwe, was war so eine Stunde später? Und ich hatte, war da an einer anderen Arbeit dran. Hast du das Bild von dem Kind schon gemacht? Sag ich, nein. Da wollte ich erst, ja, in einer halben Stunde kommt der Angehöriger eventuell zur Identifizierung. Und ja, dann machst du das, ne? Und dann weißt du genau, jetzt musst du die Zähne zusammenbeißen, jetzt musst du da durch, ne? Und da ist mir eine ganz feine, zarte Zeichnung gelungen, die auch die Attribute des Gesichts so dargestellt haben, dass dem Großvater später, dass es ihm gelungen ist zu sagen, das ist ihn nicht. Und damit wussten wir, wer es war, weil wir nur noch ein Kind in dem Alter hatten.
Uwe, wir haben dich ja bis jetzt als einen sehr einfühlsamen Menschen kennengelernt. Das durchzieht quasi dein Arbeitsleben. Und dann gibt es da diese Momente, da musst du nochmal eine Stufe hochfahren. Du hast dann da einen Mann vor dir, der könnte der Opa von dem toten Kind sein, das du gezeichnet hast.
Der Mann, also den habe ich ganz behutsam, habe ich den, das weiß ich noch, an dieses Bild herangeführt. Ja, habe ihm gesagt, ich habe da eine Rekonstruktion erstellt, die sehr feinfühlig mit dem Äußeren umgeht, aber dennoch zeigt es ein Kind, was ihr Angehörige sein könnte. Und haben uns daran getastet. Er hat dann auch gesagt, ja, er will es jetzt sehen. Und wir haben es ihm gezeigt und er konnte sehr sicher sagen, dass es nicht ist, weil er das an bestimmten Attributen festgemacht hat. Der Mann hat sich einen Tag später noch bedankt dafür, für den Umgang. Da war ja nicht nur mein Bild das Element, sondern auch das Vorgehen der Kollegen drumherum. Ne? Aber mein Bild war eben halt auch in dem Moment Teil dieses feinfühligen Vorgehens mit ihm. Dieses Dankeschön hat erst Monate später gewirkt, viele Monate später ist mir das klar geworden, was das für den Menschen bedeutet hat. Ich habe das sehr lange nicht gesehen.
Also ihr musstet da ja, du und die ganzen Einsatzkräfte, die da noch um dich herum waren, ihr musstet da ja eine wahnsinnige Balance hinbekommen. Einmal auf sich selbst versuchen aufzupassen. Ich höre auch raus, dass ihr da unter großem Druck gestanden habt, weil dieses Arbeitsvolumen einfach so enorm war. Und dann ist ja nochmal das Besondere, wenn eben so ein Großvater dorthin kommt, um seine eventuell Enkelin zu identifizieren. Und das alles so zu balancieren, das ist ja eine große Herausforderung.
Ja, also im Nachhinein ist man einfach nur beeindruckt von der Leistung der Leute, die da eingesetzt waren. Ne? Das war so vielschichtig. Da hat jeder, war ein Rad in dem Getriebe, ne? Und hat da seine Aufgabe erfüllt. Tatsache ist, dass einen niemand auf sowas vorbereiten kann. Und ich habe das auch in der Situation gut handeln können. Ja. Ich habe immer jeden Tag Bilanz gehalten, habe auch mit meinem Chef telefoniert, haben immer so über den Tag gesprochen, ne, weil die waren auch in den Identifizierungen mittlerweile eingesetzt, aber an einem anderen Ort. Später in der Reihenfolge der Identifizierung. Und ja, das war okay, es war machbar. Aber was mir im Nachhinein auch zugesetzt hat, war, man muss verstehen, man kommt da aus so einem apokalyptischen Umfeld heraus und ich bin jeden Tag nach Hause gefahren.
Das, was Uwe in diesem Moment ganz automatisch macht, mit seinem Chef den Tag Revue passieren lassen, das ist genau richtig, sagt Psychotherapeut und Professor Knut Latscher.
Dass ich über das, was ich erlebt habe, auch rede. Ja, und auch durchaus das auch zum Ausdruck bringe, was ich da gemacht habe und was das für mich bedeutet. Ja, was natürlich wahnsinnig schwierig ist für die Kollegen. Und ein gutes System letzten Endes wäre nach einem Einsatz zu sagen, okay, du hast jetzt von morgens bis abends das gemacht. Wir setzen uns eine halbe Stunde zusammen, wie geht's dir? Dass ich so eine erste Entlastung mal habe. Auch wenn ich weiß, dass ich morgen wieder in dieser Situation drin bin.
Uwe hat uns auch erzählt, dass diese Anerkennung, das, was er da geleistet hat, im Nachhinein für ihn ziemlich wichtig war.
Wenn ich jetzt einen guten Job mache, ist es natürlich auch wichtig, die Rückmeldung zu erhalten von meinem Dienstherrn möglicherweise oder von meinem Umfeld. Hey, du machst einen guten Job und so weiter. Das ist sinnvoll, das ist sinnhaftig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch, damit ich vielleicht eher mit Dingen auch umgehen kann.
Viele Einsatzkräfte, die da allerdings eingesetzt werden, haben im Nachhinein das Gefühl, zu wenig Anerkennung zu bekommen.
Das heißt aber nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, das heißt auch in der Organisation. Im ganzen System sind knapp um die 50%, die das Gefühl haben, dass sie zu wenig Anerkennung bekommen.
5 Tage lang ist Uwe im Ahrtal. Bis zu 17 Stunden am Tag zeichnet er da Verstorbene, um ihnen ihre Identität wieder zurückzugeben. Und dann ist der Einsatz zu Ende.
Ja, das war sehr abrupt. Ich hatte meinen Kindern versprochen, dass ich mit ihnen ins Phantasialand fahre. Das war ein Tag nach meinem Einsatz. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, das abzusagen. Ja, weil die Jungs sich so drauf gefreut haben, bin ich mit denen dann einen Tag später ins Phantasialand gefahren und sehe überall nur fließendes Wasser und Leute, die Spaß haben in diesem Wasser und denke einfach nur, mein Gott, was ist das für eine Welt, in der es so, das Phantasialand ist ja nicht weit weg vom Einsatzort, ne? Also so Luftlinie ist das nicht weit, ne? Das ist Katzensprung und denken sich, wie kann so ein großer Kontrast bestehen, Menschen feiern hier das Wasser, freuen sich dran und nur eine kurze Strecke Richtung Süden und die leiden darunter unter demselben Element. Das war auch ein Kontrast.
Hast du von der Polizei Hilfe bekommen?
Ich kam aus meinem Einsatz raus, da hatte ich auf meinem Schreibtisch einen Flyer liegen. Wenn irgendwas ist, hier gibt's die und die Ansprechpartner. Den hat jeder bekommen, der im Einsatz war, einfach damit er was hat. Und als es dann soweit war, habe ich mich gemeldet und bekam sofort eine Kollegin quasi an die Hand, die mir zugehört, die sich meine Geschichte angehört hat, die meinen Zustand auch mal betrachtet hat von außen. Die hat direkt gesagt, Uwe, du brauchst ganz dringend Hilfe, du musst da ganz dringend therapiert werden. Und dann hat die sich auch darum gekümmert, dass zur Klinik Kontakte hergestellt werden.
Du hast schon gesagt, als es dann soweit war, hast du dich gemeldet. Also du hast selbst registriert, mitbekommen, da stimmt irgendwas nicht mit mir. Wie hast du das gemerkt?
Es war dann so 4 Wochen später und gehe mit meiner Familie wandern und steige aus dem Auto, gucke in eine schlammige Pfütze rein und sehe sofort das Gesicht eines Toten vor mir. Augenblicklich. Das war so ein klassischer Flashback. Und dann fing das an mit Albträumen, mit Schlaflosigkeit, Panikattacken. Ich hatte eine Panikattacke, ich kannte sowas gar nicht. Gut, klar, durch den Flashback wusste ich, es gibt einen Bezug zu meinem Einsatz, aber ich habe sowas noch nie erlebt. Ja, ich bin seit über 30 Jahren Polizist und habe Tote gesehen, habe auch tote, sehr junge Menschen gesehen. Und es war alles gut, aber ich glaube, das war einfach in der Dimension zu viel. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich verändere mich, also es geht nicht mal anders und habe dann auch meiner Dienststelle Bescheid gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht, ne, und habe im Endeffekt diagnostizierten PTBS entwickelt, posttraumatische Belastungsstörung, die so massiv war, dass ich auch ein paar Monate in der Klinik war, wo mir wahnsinnig gut geholfen wurde. Es war meine Rettung, ja, definitiv.
Gab es dann auch irgendwann den Zeitpunkt, dass du auch zu Hause offen damit umgehen konntest, was du da erlebt hast?
Das war, glaube ich, im Nachgang das Schlimmste. Dass die Familie mitbekommen hat, mit mir stimmt was nicht. Die kannten mich ja gar nicht so. Ich war immer Stabilitätspunkt und Ruhepol. Und plötzlich bin ich völlig fahrig, empfindlich, impulsiv und nicht mehr ich selbst. Und das hat mir sehr zugesetzt. Dass ich meine Familie damit konfrontieren musste.
Und heute?
Und heute ist es, die kennen meine Geschichte. Ich habe natürlich bei weitem nicht alles erzählt. Das habe ich alles niedergeschrieben. Ich habe meine ganzen Erlebnisse auf bestimmt 250 Seiten niedergeschrieben. Auch und da für mich losgelassen, dass ich es einmal sagen konnte. Da ist natürlich vieles ungesagt geblieben, was auch gut so ist. Aber ich glaube, was mir auch unheimlich geholfen hat, war so eine Art Wertschätzung meiner Familie, die, glaube ich, ganz stolz waren. Und mein Bruder, der hat mir noch im Einsatz angerufen, hatte mal gerade so Verbindung, und hat noch gemeint, dass er unheimlich stolz wäre, dass ich da mithelfen würde. Ja, und das hilft nur im, im, in der Krise nicht, im Nachhinein schon.
Eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist die Diagnose von Uwe. Was das genau bedeutet und welche Symptome es da gibt, das sagt uns Knut Latscher.
Die posttraumatische Belastungsstörung ist ein Störungsbild, wo zunächst mal ein sogenanntes, nennen wir es mal objektives Kriterium vorhanden sein muss. Es ist eine Situation, die möglicherweise lebensbedrohlich ist. Es kann sein, dass ich selbst davon betroffen bin. Es kann sein, dass ich Zeuge davon werde. Oder es könnte auch sein, dass ich vielleicht von einem nahen Angehörigen oder von Freunden und so weiter höre, dass die das erlebt haben und es sehr, sehr plastisch schildern. Bevor es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommt, haben wir vielleicht zunächst mal völlig normale Reaktionen. Wenn ich etwas Extremes erlebe, dass ich vielleicht schlecht schlafe, dass ich darüber nachdenke, dass ich für mich selbst mich erstmal zurückziehe, das erstmal für mich klären muss. Wenn ich dieses nun über die nächsten 3 bis 5 Wochen nicht gut verarbeiten kann, dann kann es zur sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung führen. Es kann also zum einen sein, dass der Betroffene oder die Betroffene sogenannte Intrusionen erfährt oder Bilder immer wieder erlebt, die sie an das traumatische Ereignis erinnern. Das kann sich auch in Albträumen wiederfinden. Und das nächste wäre dann eher so eine Form des sogenannten Vermeidungsverhaltens. Ich möchte eigentlich nicht drüber reden. Ich möchte nicht an den Ort des Geschehens zurück. Ich möchte nicht damit konfrontiert werden, weil ich ja dann wieder belastet bin und wieder dieses unangenehme Gefühl aushalten muss. Der dritte Symptombereich oder Kriterium wäre praktisch, dass es sich auch in meinem Verhalten irgendwie äußert, dass ich mich vielleicht mehr und mehr zurückziehe, nicht mehr so viel Freude habe, das ein oder andere zu machen, was mir eigentlich immer gut getan hat. Ja, und so als vierter Hauptpunkt, das nennt sich so diese körperliche Übererregung. Es kann zu Schlafstörungen führen, Konzentrationsbeeinträchtigungen, extremer Schreckhaftigkeit, Kontrollbedürfnis, und das kann eben zu starkem Leiden führen.
Uwe spricht über einen besonderen Moment, in dem er merkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Er hatte einen, und dieses Wort kennen die meisten von uns, Flashback.
In so einem Einsatz habe ich ja sehr, sehr viele Sinneswahrnehmungen. Ich höre Dinge, ich rieche Dinge, ich sehe Dinge. Ja, und jetzt kann es durchaus sein als Beispiel, dass ich vielleicht Wochen später irgendwo langlaufe und es ist ein Geräusch, ein Ton, der damals eben auch während dieses Einsatzes war, den ich aber gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und ich wundere mich dann, warum ich vielleicht aufgeregt bin, warum ich angespannt bin, warum vielleicht Bilder auftauchen. Das, glaube ich, kennen auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Hörer, dass sie irgendetwas riechen und sofort auch ein Bild vor Augen haben. Und so kann es eben auch im Extremfall bei diesen Dingen sein, dass irgendwelche Auslöser, Reize, ob visuell, auditiv, also übers Hören oder eben das Riechen, möglicherweise das Schmecken, plötzlich irgendetwas auslösen, weil das während des Einsatzes verknüpft worden ist.
Was ist denn das Wichtigste, das du da für dich menschlich mit rausgezogen hast?
Man sagt, wenn man so eine Krise durchlebt, kann man auch gereift daraus hervorgehen. Also mit neuen Skills und Erkenntnissen. Und man kennt seine eigenen Grenzen vielleicht viel, viel besser. Also ich kann selbst betroffenen Zeugen ganz anders begegnen, weil ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man die Kontrolle verliert. Ich habe selbst mich nochmal neu kalibriert, also mich nochmal neue Seiten an mir entdeckt, auch nochmal Dinge in Frage gestellt, die mir sicher galten, einfach nur um zu sehen, ob es gut ist. Und das hat schon seine Auswirkungen gehabt. Ich bin definitiv nicht mehr derselbe, der ich vorher war. Das kann ich absolut sagen.
5 Tage im Ahrtal, ein Phantombezeichner, der anderen helfen will und dabei lernen muss. Ja, auch er hat Grenzen. Uwes Geschichte zeigt uns, Polizeiarbeit bedeutet auch zu erkennen, wenn man vielleicht selbst Unterstützung braucht. Und dass das natürlich kein Zeichen von Schwäche ist. Wer selbst Hilfe braucht oder jemanden kennt, der betroffen ist, es gibt spezialisierte Beratungsstellen für Einsatzkräfte. In der nächsten Folge Streifenfragen bleiben wir in Rheinland-Pfalz. Wir sind bei der Verfolgungsjagd nach einer Geldautomatensprengung dabei. Die Täter sind in einem hochmotorisierten Auto unterwegs. Kommen die Polizisten da hinterher? Das werden wir rausfinden. Jetzt zum Schluss gibt es noch einen Podcast-Tipp. mit einer sehr wichtigen Recherche. Ich sag nur schon mal vorab, das ist wirklich schwer auszuhalten.
Liegt er auf der Bahre, geht in der Tür auf, ist die Kinderärztin plötzlich da. Mit so einem Tablett, mit 3 Spritzen.
In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geschieht in Kinderheimen, psychiatrischen Einrichtungen und Behindertenheimen der Bundesrepublik Unvorstellbares.
Ich habe mich immer gefragt, was das war, was sie mir in den Rücken gehauen haben.
Schätzungsweise werden tausende Kinder zu unfreiwilligen Versuchspersonen.
Ich habe gesabbert, ich konnte meine Arme nicht so bewegen.
Pharmaunternehmen testen Medikamente an ihnen, oft mit verheerenden Folgen.
Wenn es um Medizin geht, da waren wir die Versuchslämmer, die zur Schlachtbank geführt worden sind.
Versuchslabor Kinderheim, die neue Doku-Serie vom Deutschlandfunk. Alle Folgen in der Deutschlandfunk-App.
Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript Rieke Lüschen, Laila Mehlis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Kuse und Marc Bürkle.